Heute Morgen predige ich über Jesaja, Kapitel 11, Vers 1 bis 10. Jesaja 11, Vers 1 bis 10, ein Hinweis auf diesen kommenden Messias. Ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schoss aus seinen Wurzeln Frucht tragen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch recht sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Er wird die Armen richten mit Gerechtigkeit und den Elenden im Land recht sprechen mit Billigkeit. Er wird den Tyrannen schlagen mit dem Stab seines Mundes und den Gottlosen töten mit dem Hauch seiner Lippen. Gerechtigkeit wird der Gürtel seiner Lenden und Treue der Gurt seiner Hüften sein. Da wird der Wolf zu Gast sein bei dem Lamm und der Panther bei dem Böcklein lagern. Kalb und Junglöwe weiden beieinander und ein kleiner Knabe leitet sie. Kuh und Bären werden sich befreunden und ihre Jungen werden zusammen lagern. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen an dem Loch der Otter und nach der Höhle der Natter streckt das kleine Kind die Hand aus. Nichts Böses und nichts Verderbliches wird man tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn voll ist das Land von Erkenntnis des Herrn wie von Wassern, die das Meer bedecken. An jenem Tag, da werden sich die Heiden wenden an das Wurzelschoss Isais, das als Panier der Völker dasteht und sein Wohnsitz wird herrlich sein. Ich weiß nicht, welche Hoffnungsträger Sie oder wir im Leben haben. Hoffnungsträger, vielleicht ist ein neuer Arzt, den jemand entdeckt hat, vielleicht ein Geschäftspartner, der die entsprechenden Finanzen mitbringt, vielleicht ein hübscher Partner für das Leben, vielleicht, ja, was auch immer. Es gibt viele Dinge, viele Personen, die Hoffnungsträger werden können, sei es vorübergehend oder anhaltend, manchmal auch ein Politiker. Die Frage ist, ob diese Hoffnungsträger die Erwartungen erfüllen können, die in sie gesetzt werden. Hier ist auch von einem Hoffnungsträger die Rede. Er wird ein Reis oder ein Spross aus dem Stumpf Isais genannt. Da ist also die Vorstellung, dass ein Stumpf, ein Baumstumpf im Boden steckt, aus dem so wieder ein neuer Trieb herauskommt. Und dieser Baumstumpf hat keinen Baumnamen, sondern heißt Stumpf Isais. Isai war ja der Vater von dem König David. Und aus dieser Familie Isais sollte einmal der Messias herauskommen. Dass das Ganze ein Stumpf war, bedeutete, dass dieser Baum, dieser Familienbaum abgehackt worden war. Das heißt, das Volk Israel wurde eigentlich dreimal abgehackt, wenn man so will. Einmal das Nordreich durch die Assyrer, dann das Südreich durch die Babylonier und später der ganze Rest, der noch übrig war, durch die Römer. Spätestens seit dieser Zeit steckte nur noch sein Stumpf im Boden. Es hatte keine eigene Nationalität mehr. Aber hier heißt es, dass solch ein Spross aus diesem Stumpf herauswächst und dann Entscheidendes tut. Neben uns wird ein Riesenhaus gebaut. Vorher standen da einige Weiden und die wurden teilweise herausgenommen oder auch vorübergehend abgesägt. Und ich erinnere mich an so einen Mordsbaum, der dort abgesägt war, so halb hoch steckte noch der Stumpf da. Und als dann so der Saft wieder stieg, da kamen schlagartig ganz viele Triebe heraus aus diesem Stamm, der überhaupt keine Äste mehr hatte. Das heißt, so ein Stumpf kann Triebe bekommen, so wie es hier heißt von diesem Spross aus dem Stumpf Isais, letztlich ein Hinweis auf Jesaja. Übrigens, der Name Isai heißt auf Deutsch Jahwe ist, also Gott ist, das heißt, er vergeht nicht. Und das finde ich großartig, Gott als Hoffnungsträger vergeht nicht, während so unsere anderen Hoffnungsträger ja oft vorübergehende Bedeutung haben und sie dann teilweise auch wieder verlieren oder sie eingeschränkt wird. Übrigens, Gott hält an seinem Volk fest, auch wenn er es sozusagen abgesägt hat, hat er es nicht verworfen, so steht im Römerbrief. Er kann seine Erwählung nicht bereuen. Und das möchte ich manchem von uns zum Trost sagen und den Zeugen Jehovas zum Trotz. Deshalb, es kann sein, dass auch manchmal ein geistliches Leben von irgendjemand so ein bisschen abgesägt ist. Wie viele junge Leute kenne ich, die Jesus einmal lieb hatten und dann aus irgendeinem Grund ihr geistliches Leben sozusagen zu Bruch ging, abgesägt wurde. Ist nicht die Schuld Gottes, sondern eigentlich immer die persönliche Entwicklung. Aber Gott ist treu, er hält an denen, die er wirklich erwählt hat, fest. Den Zeugen Jehovas zum Trotz, sagte ich, weil sie sagen, Gott hat sein Volk verworfen und wir sind jetzt das eigentliche Volk Israel, dieses geistliche Volk Israel. Das heißt, wir nehmen die Stelle Israels ein. Und an der Stelle muss man nur sagen, dieser Posten ist gar nicht frei geworden. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Er hat es nur auf die Seite gesetzt. Und wer also jetzt diesen Posten einnehmen will, möchte einen Platz beanspruchen, der gar nicht zur Verfügung steht. Also Gottes Treue hält fest, auch dort, wo nur noch ein Stumpf übrig bleibt, kann etwas Neues wachsen, weil die Wurzel im Boden bleibt. Von diesem Messias, diesem Spross, heißt es hier, dass er geisterfüllt ist. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Da tauchen 7 Begriffe auf. 7 ist in der Bibel ja die Zahl der Fülle Gottes. 7 Geistwirkungen, Geistbedeutungen. Dieser Messias Jesus war ja von Geburt an geisterfüllt, aber als er getauft wurde, kam dann der Geist nochmal wie eine Taube auf ihn herabgeflogen. Das geschwebt, nicht geflogen. Es heißt, der Heilige Geist spielte in seinem Leben die entscheidende Rolle. Und hier heißt es, er würde dann mit diesem Geist erfüllt und geführt richten. Was hier über den Geist gesagt ist, werde ich nachher noch für uns anwenden. Der Geist hier führt in erster Linie zum Durchblick und auch zu einer gewissen Tatkraft. Er hat Entscheidungskraft in der richtigen Richtung. Unter anderem wird er dann richten in Gottesfurcht. Also nicht nach dem gesellschaftlichen Trend wird er urteilen, was in der Gesellschaft gerade möglich und erlaubt ist, was in ist, sondern das, was Gottes Wort sagt. Es ist ja interessant, wir haben auch viele Gerichte unter uns und es gibt ja Leute, die sagen, wir leben nicht in einem Rechtsstaat, sondern in einem Rechtsmittelstaat. Derjenige, der die besseren Mittel einsetzen kann, gewinnt dann immer seine Prozesse. Und unser Bundesverfassungsgericht ist ja schon so etwas wie eine Art Ersatzparlament geworden. Das heißt, alle Fragen, die man so im Moment nicht klären kann oder möchte, schiebt man dann dahin, sollen die das doch entscheiden. Unsere Medienlandschaft ist schon so etwas wie eine Art dritte Gewalt im Staat geworden. Nach der Legislative und der Exekutive gibt es also hier noch die Mediative, sage ich mal scherzhaft, die inzwischen schon bestimmen, welcher Minister an der Regierung bleiben darf, welcher Bundespräsident ein- oder nicht eingesetzt wird und ähnliche Dinge. Eine entscheidende Kraft in unserem Land. Aber dieser Messias wird nicht nach den gesellschaftlichen Entwicklungen richten, sondern nach Gottes Wort. Wenn wir an eine entscheidende Frage unseres Landes denken, wo die Antwort heißt, jeder muss seinen Weg selber finden, dann würde der Messias sagen, nein, Gott hat den Weg schon vorgeschrieben durch seine Gebote, durch sein Wort. Er wird in Gottesfurcht richten, nicht nach dem, was seine Augen sehen, das heißt gesellschaftsbezogen oder hören. So kommen auch Arme zu ihrem Recht und es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit. Hier heißt es, den Tyrannen wird er mit dem Stab seines Mundes schlagen. Der Tyrann ist ein Bild für den Teufel, der eigentlich in jeder Gewaltherrschaft zum Ausdruck kommt. Von diesem Tyrannen heißt es im Alten Testament, dass er den Gefangenen den Kerker nicht aufschließt. Denken wir zum Beispiel im Moment gerade mal an den russischen Bären, der seinen Tschetschenen ein paar Bomben hineinwirft und sagt, lasst uns verhandeln. Es heißt, er schließt denen, die die Freiheit suchen, den Kerker auch nicht auf, obwohl sie einmal durch eine Okkupation eigentlich vereinnahmt wurden vor vielen Jahrzehnten. Nur als Beispiel, kann man ja auf vieles hin erweitern. Und dieser Tyrann, den wird er mit dem Wort, mit dem Stab seines Mundes, mit dem Wort Gottes außer Gefecht setzen. Das heißt, der Teufel wird durch Jesus einmal alle Macht verlieren, nachdem er am Kreuz sich schon im Wesentlichen verloren hat. Johannes 12, Vers 31 heißt es, dass der Fürst der Welt gerichtet ist und hinausgeworfen wird. Ja, wenn wir darüber nachdenken, dass dieser Messias Vollmacht hat, dann hat sein Wort Kraft. Das ist nicht so ein bloßes Gerede. Wenn wir überlegen, jedes Mal, wenn man so die Tagesschau anwirft oder so ähnliches, hört man als erstes etwas von Jugoslawien, von dem, was weiß ich, schon wieder irgendeinen Waffenruhe vereinbarte, so und so vielte Waffenstillstand. Gerede, 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 erhält mal wenige Minuten, mal ein paar Stunden, mal ein paar Tage. Aber letztlich bleibt es beim Reden, während sein Wort Vollmacht hat. Es ist kein Gerede. Und es gab mal einen Slogan, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, so gerade Friedensbewegung, der hieß Frieden schaffen ohne Waffen. Es reimt sich sehr gut, aber nicht auf das Leben. Es ist nur so ein Reim aus Worten. In Jugoslawien erlebt man das ja gerade. Die Blauhelme haben zwar Waffen, die sie aber nicht benutzen sollen. Insofern müssen sie also jetzt Frieden schaffen ohne Waffen. Und wie erfolgreich sie sind, sehen Sie ja. Das heißt, der Mensch ist eigentlich ein Raubtier. Und in dem, was ich vorhin vorgelesen habe, kamen da viele Raubtiere vor. Und wenn es uns auch nicht gefällt, die Entwicklung in Jugoslawien kann einem die Augen dafür öffnen, dass der Mensch eben keine Taube ist, sondern ein Raubtier. Auch der aufgeklärte Europäer. Nicht nur diese bösen Wilden in Ruanda, die sich gegenseitig mit der Machete zerspalten und in Massengräber werfen. Auch die aufgeklärten Europäer sind Raubtiere. Und insofern denke ich, dass uns hier so ein bisschen unser Menschenbild korrigiert wird, wenn es auch nicht sehr schön ist. Der Messias wird durch sein Wort Frieden stiften, indem er den Tyrannen schlägt. Das ist eine Aussage, die in der Bibel auf die Endzeit zielt, wo auch alle Mächte, die gegen Gott stehen, ihr Leben verlieren werden. Aber Gottes Wort heute schon wirkungsvoll ist. Hier heißt es, Gerechtigkeit und Treue seien sein Gürtel. Das sind ja große Begriffe. Und dann bringt er nach diesem Gericht über den Tyrannen einen Frieden in die ganze Schöpfung hinein, dass der Bär und die Kuh sich befreunden und lauter so merkwürdige Aussagen, die selbst in Grimms Märchen nicht stehen. Aber, soweit ich die Bibel verstehe, ist die Schöpfung mit ruiniert durch die Sünde des Menschen. Das heißt, dass durch die Sünde der Tod in die Welt kam, das heißt auch in den ganzen Naturbereich der Welt. Und wenn jetzt Jesus als der Messias alles bestimmt, dann verliert auch diese Todesaggression der Raubtiere ihre Bedeutung. Und dort gibt es auch ein Friedensreich zwischen Tieren in der Natur. Etwas für uns völlig Unvorstellbares im Moment, aber Gottes Wort stimmt immer. Nachdem er also eine Reinigung verbracht hat, diesen Tyrannen geschlagen, wird es Frieden geben auf der Erde und eine Gotteserkenntnis, die das ganze Land füllt. Ich las gerade dieser Tage von einem amerikanischen Richter, der eine lustige Art hat, Leute zu verurteilen. Wenn die Strafe nicht ganz so schwer war, konnte es sein, dass er jemand verurteilt, dass er ein Jahr lang in einen Gottesdienst gehen musste. Bestimmte Kirche musste also ein Jahr in Gottesdienst gehen als Strafe. So wie man hier vielleicht 50 Sozialstunden oder sowas ableisten müsste. Gottesdienstbesuch. Und er hat dabei schon sehr gute Erfahrungen gemacht, dass Menschen umgewandelt wurden durch dieses eine Jahr, weil sie begriffen haben, was dort gesagt wurde. Ja, jetzt ist die Frage, hier wird also dieser Messias beschrieben, ein Spross aus der Wurzel Isais, einer, der geisterfüllt lebt, der für Recht und Gerechtigkeit eintritt, dessen Wort kein Gerede ist, sondern letztlich ein mächtiges Wort, der Frieden stiften wird auf der Erde. Wie sieht das bei uns aus? Stammen wir auch aus dieser Wurzel Isais? Wo kommen wir her? Sind wir auch geisterfüllt? Kennen wir auch schon Frieden? Ich denke, wir stammen aus derselben Wurzel und sind auch geisterfüllt seit der Wiedergeburt. Das ist ein Stichwort, das mit dem Jimmy Carter einmal in der Politik Raum gewandt, so Born Again Christians in Amerika. Aber in Johannes 3 steht, Vers 5, dass wir aus Wasser und Geist geboren seien und nur dann das Reich Gottes wirklich sehen und erkennen. Wasser und Geist ist eine Wirkung für das Wort Gottes und für den Heiligen Geist, den wir empfangen, wenn Jesus unser Herz gehört. Ein Christ ist jemand, der den Heiligen Geist hat, weil Jesus in seinem Herzen wohnt. Steht ganz klar im Römerbrief, wenn jemand seinen Geist nicht hat, gehört er nicht zu ihm. Ja, ich will ein paar Dinge sagen, die der Heilige Geist wirkt in uns. Einmal diese neue Geburt, dass wir jetzt Kinder Gottes sind, die erbberechtigt sind, ewiges Leben haben bei Gott. Wir sind versiegelt durch den Geist. Versiegelt, vielleicht haben Sie Parkettfußboden, der versiegelt ist gegen den Staub, damit er nicht eindringt. Wenn etwas versiegelt ist, ist es dem äußeren Eingriff entzogen. Wenn dieses geistliche Leben in mir versiegelt ist, ist es also gegen äußere Einflüsse unempfindlich geworden. Das heißt, es kann mir von außen nicht mehr geraubt werden. Der Heilige Geist wirkt Glaubensgewissheit, Römer 8, Vers 16. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich habe also eine innere Überzeugung, ich bin Christ. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich war ja früher immer in einem christlichen Rahmen, aber ich wusste nie, ob ich Christ bin. Inzwischen weiß ich das seit vielen Jahrzehnten, freue mich darüber. Der Heilige Geist führt seine Gläubigen und jeder, der Christ ist, ist auch vom Heiligen Geist getauft. Das heißt, er ist ganz erfüllt mit dieser wunderbaren dritten Person Gottes. Unser Körper gehört ihm, er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Insofern müsste man auch überlegen, was man mit seinem Körper anfängt, ob das wirklich zu diesem Heiligen Geist und Gott passt und gehört. Dass er Heiliger Geist heißt, bedeutet auch, heilig ist das, was ganz mit Gott in Verbindung steht, dass er uns auch aufdeckt, wo unser Leben nicht in Ordnung ist. Jemand sagt immer, der Heilige Geist ist ein Sündenerkennungssystem. Das heißt, wenn ich Christ bin, mache ich viel weniger Fehler als vorher, aber ich erkenne viel mehr davon. Warum? Weil ich vorher blind war für meine Fehler ein Stück weit und sie jetzt sehen lerne, damit Gott sie mir vergibt und mich verändert. Der Heilige Geist befreit zu einem Zeugnis, wirklich zu sagen, ich bin Christ und nicht nur mit Worten, wenn es geht, auch mit dem Leben das auszudrücken. Unser Leben wird zu einem Brief Christi, den andere lesen können, wobei mir klar ist, bei jedem Christen liest man nicht nur Dinge über Gott, sondern auch eigene Schwächen. Aber man kann trotzdem manchmal merken, da ist Gott am Werk in diesem Leben. Er schenkt eine Frucht des Geistes, das heißt Liebe, Freude, Friede und solche schönen Dinge im Herzen. Und das ist etwas, wo wir dann merken, der Friede fängt nicht in der Politik an, sondern der Friede fängt im Herzen an. Und wenn er dort nicht ist, kommt er auch nicht in die Gesellschaft hinein. Manche versuchen, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen, so nach dem Motto, Gesellschaftsfrieden müsste man erreichen. Nein, er muss innen anfangen und dann geht er erst nach außen. Er schenkt Gaben des Geistes, das heißt Begabungen, die ich vorher nicht hatte oder die er jetzt geistlich vertieft. Er schenkt Dienstbereitschaft, im Eifer seid nicht lässig, im Geist feurig für den Herrn zum Dienst bereit, Römer 12, Vers 1. Und er kann Menschen zu besonderen Aufgaben befähigen oder berufen. So wie er den Paulus herausdeutete und sagte, der soll mal in die Weltmission gehen, kann es sein, dass er unter uns jemand herausdeutet und sagt, du solltest einen Studentenbibelkreis gründen, du solltest mal ins Ausland gehen für mich, du solltest dies oder jenes tun und du bist auch dazu fähig, weil ich dich persönlich führe. Übrigens, der Name Christ auf Deutsch ist ja griechisch, heißt Gesalbter. Also jemand, der mit dem Heiligen Geist in Berührung gekommen ist und den er erfüllt. Für uns ist auch Gottes Wort wichtig. Ja, es heißt ja, dass dieser Stab seines Mundes den Feind schlägt. Ich denke, dass das auch in unserem Leben so ist. Nur wenn ich mit Gottes Wort Umgang habe und wirklich ein Beter bin, wird auch Sieg über die Sünde im Leben entstehen. Und das ist hochinteressant, dass sich das auswirkt in alle Bereiche des Lebens. Wenn ich Gottes Wort kennen und lieben lerne, hat es Auswirkungen in meinem Leben. Wenn ich es wieder zur Seite lege, hat es auch Auswirkungen im Leben. Deshalb wäre es schön, wenn viele von uns diese Gewohnheit einer täglichen stillen Zeit entwickeln würden oder vertiefen. Das heißt, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit sich 5 oder 10 oder 15 Minuten nehmen, um Gottes Wort zu lesen und darüber nachzudenken. Nicht damit man sagen kann, ich habe jetzt das alles abgehakt, sondern weil Gottes Wort Sieg über Sünde schenkt in unserem Leben und uns reinigt. Sieg über den Feind Gottes geschieht durch Gottes Wort, durch Gebet und auch durch Lob Gottes. Gepriesen rufe ich, sei der Herr, so werde ich vor meinen Feinden gerettet, steht in dem Psalm 18, Vers 3. Ja, es gibt also inneren Frieden, es gibt Sieg über den Feind, über Sünde, über Schwächen verschiedenster Art. Und die Gotteserkenntnis nimmt zu. Was es nicht gibt unter uns, ist eine Insel der Seligen. Irgendwie so eine Insel, wo man sagt, hier sind nur lauter Superleute zusammen. Die sind alle so toll und alle so christlich, dass uns gar nichts mehr passieren kann. Ich denke, jeder von uns, auch der beste Christ, hat immer noch so ein bisschen so eine Raubtierart. Und manchmal erlebt man die so ganz schlagartig und merkt, oh, das war nicht das Lamm Gottes, was ich da gezeigt habe, sondern dieser Bär oder dieser Löwe, der da gerade seine Zähne gezeigt hat. Die Insel der Seligen gibt es noch nicht. Aber trotzdem verändert Gott uns schon. Und ich denke auch, das Zusammenleben von Christen prägt er. Ich möchte noch eine ganz kurze kritische Bemerkung machen, weil zurzeit ja sehr viel vom Heiligen Geist die Rede ist und jeder da etwas anderes drunter versteht. Es gibt zurzeit gerade eine Bewegung zum Beispiel, die aus Toronto in Kanada kommt, wo Leute, wenn sie mit dem Geist in Berührung kommen, zum Beispiel umfallen. Ja, wenn ich jetzt diese Vollmacht hätte, dann würde ich hier ins Mikrofon blasen. So. Sie sitzen schon alle, aber wenn sie gestanden wären, wären dann in der Richtung, wo ich geblasen hätte, einige Leute umgefallen, als Zeichen der Vollmacht, die ich im Geist hätte. Ich erwähne das, weil es immer häufiger wird, dass Menschen in der vermeintlichen Vollmacht des Heiligen Geistes solche Dinge tun können. Prediger, ganz berühmte Leute, weniger berühmte Leute. Und es geht von einer Gemeinde zur anderen. Und man sagt, wenn du diese Vollmacht hast, dann bist du geisterfüllt. Dazu drei, das heißt ein paar Bibelstellen. Wenn Leute in dieser Vollmacht umfallen, als Zeichen dieser Geistwirkung, fallen sie immer nach hinten auf den Rücken, erstaunlicherweise. Das ist in der Bibel ein Bild für das Gericht Gottes. Auch in unserer Sprache, wenn Sie jemand aufs Kreuz legen, ist es ja kein Zeichen, dass Sie ihm was Gutes getan haben, sondern dass Sie ihn fertig gemacht haben. Und wenn da jemand durch Geisteinwirkung aufs Kreuz fällt, ist das sicher kein Zeichen der Anbetung Gottes, sondern ich will drei Bibelstellen nennen, wo in der Bibel Leute rückwärts umgefallen sind. 1. Mose 47, Vers 17, wo es heißt, Dan ist wie eine Schlange, die das Ross in die Ferse beißt, sodass der Reiter stürzt und rücklings fällt. Ja, ein Bild des Gerichtes. Oder dieser alte Priester Eli mit seinen zwei gottlosen Söhnen, als er erfuhr, dass sie an einem Tag ums Leben kamen, stürzte er rücklings vom Stuhl und brach sich das Genick. Ein Bild von Gottes Gericht. 1. Samuel 4, Vers 18 war das, oder Jesaja 28, Vers 13 ist die Rede davon, dass sie, Moment, das muss ich vorlesen, weil ich es so nicht direkt im Kopf habe. Da heißt es, damit sie gehen und rücklings straucheln und zerschellen, sich verstricken und gefangen werden. Also schon wieder ein Bild des Gerichtes. Das heißt, eine Geistwirkung, die zu einem Rückwärtsumfallen führt, führt zumindest nicht in die Anbetung, sondern in etwas ganz anderes hinein. Es gibt in der Bibel Leute, die auf ihr Angesicht fielen, als sie Gott nahe kamen. Zum Beispiel der Daniel, der begegnete einem Engel, dem Michael. Und da heißt es in Daniel 8, Vers 17, ich fiel auf mein Angesicht. Das heißt, er war so fertig, so erschreckt, so überwältigt von der Gegenwart Gottes. Aber da heißt es nicht, dass er auf sein Kreuz fiel, sondern er fiel auf sein Angesicht. Das war genau die andere Richtung. Dann in 10, Vers 9 steht fast dasselbe. Da begegnete er wieder solch einem Engel. Da sank ich betäubt auf mein Angesicht. Oder in der Offenbarung 1, Vers 17, wo Johannes Jesus sieht Und da heißt es, ich sank wie tot ihm zu Füßen. Da steht zwar keine Richtung da, aber wenn jemand zusammen sinkt, ist er nicht einfach umgefallen, sondern ist vor ihm zu Boden gegangen. Das einzige Mal, wo jemand stürzt, wir wissen aber auch nicht, in welche Richtung, in der Bibel, Apostelgeschichte 9, Vers 4, der Saulus, der zu Boden stürzt, vor Jesus, der ihm hier als richtende, herrliche Persönlichkeit begegnet und sein Leben total verändert. Aber das ist auch kein Hinweis, dass die Leute jetzt immer umfallen müssen, wenn sie mit Jesus zu tun haben und das vielleicht sogar in jedem Gottesdienst. Geisterfüllung bedeutet Anbetung Gottes und das ist genau die andere Richtung, dass jemand auf sein Angesicht fällt, nicht auf das Kreuz. Der Geist ist unverfügbar. Ich erlebe in meinem Dienst auch, dass Gottes Geist Menschen verändert, aber ich verfüge nicht über diese Macht. Ich könnte nicht sagen, wenn ich jetzt irgendwas an ihnen tue, wirkt der Heilige Geist genau in dieser Form. Der ist für mich nicht verfügbar. Während mediale Mächte, das heißt so eine Art innere Kraft, die in jemand drin steckt, immer verfügbar sind. Ich will nur so einen kleinen Scherz erzählen. In der Schule ist ja immer so eine schwierige Lage, wenn der Lehrer plötzlich sein Notenbuch zückt und da seine Liste durchgeht, um dann nochmal jemand zu prüfen. Und da habe ich dann immer, wenn ich merkte, oh ja, der sucht immer noch, habe ich immer meinen Namen ausgeblendet, also Lotz nicht. Und es hat immer geklappt. Ja, der hat immer, egal welcher Lehrer das war, ich habe also praktisch immer gegen meinen Namen angedacht. Ja, den Namen nehmen wir nicht. Und ich kam nie dran. Zumindest nicht in dieser Weise, sonst natürlich schon. Ja, das ist mir so ein medialer Einfluss, dass man durch Mächte, die einem in irgendeiner Weise zur Verfügung stehen, einen direkten Einsatz wagt auf andere Personen. Und das funktioniert auch. In so Winzigkeiten wie so eine Notenliste oder auch in größeren Dingen. Gottes Geist ist unverfügbar. Er befreit Menschen zu einem inneren Frieden. Er verändert sie, das wissen wir, aber nie zwanghaft. Der schmeißt sie nicht um gegen ihren Willen oder dass sie automatisch lachen oder weinen oder husten. Neuerdings habe ich das auch noch gehört. Sondern Gottes Geist befähigt uns, dass unser Wille mit eingeschaltet wird und wir Gott mit loben und ihm dienen lernen. Es wird jetzt ein kleiner Nachtrag, aber vielleicht weiß mancher, worüber ich spreche und wird weiterdenken. Ich komme nochmal an den Eingang zurück. Die Frage war, welche Hoffnungsträger haben wir? Da gibt es viele. Wir haben einen, auf dem unsere Hoffnungen ruhen, weil er Geist erfüllt. Ja, letztlich den Feind besiegen kann und besiegt hat, weil er Frieden bringt im Herzen und auch einmal auf die Welt bringen wird. Und es wäre schön, wenn wir für diesen Hoffnungsträger dienstbereit sind und ihn persönlich lieben und auch diese Liebe in unserem Leben Ausdruck findet. Herr Jesus, du bist dieser Spross aus diesem Stumpf Isaes. Wir danken dir, dass es möglich ist, dich kennenzulernen oder mit dir vielleicht schon jahrelang verbunden zu leben. Danke für den Heiligen Geist, den du auch in unser Leben gebracht hast oder vielleicht bei diesem und jenem bringst. Bewahre uns bitte aber auch vor anderen Einflüssen, die nicht von dir kommen. Danke, dass du auch in uns Frieden entfaltest, dass du uns zur Anbetung Gottes führst, auch zu Briefen werden lässt, die Menschen lesen, um dich zu erkennen. Segne jeden von uns und hab Dank für deine Nähe und Güte.